Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, manche unserer schönen deutschen Redewendungen sind geradezu schockierend und doch, wenn man sie genauer betrachtet, sehr vielsagend, sehr passend. Zum Beispiel jene, die man in der Presse immer wieder zu lesen bekommt. Ein Politiker, eine bekannte Person, eine Partei, eine Institution oder Firma habe Leichen im Keller. Nicht wahr? Das ist doch eine schreckliche Vorstellung. Leichen, die da im Keller liegen, versteckt, damit niemand sie bemerkt, damit die Polizei sie nicht entdeckt und den Mörder dann zur Rechenschaft zieht. Und doch kriegt man solche Leichen nicht weg. Sie lasten wie ein schweres Gewicht auf dem, der sie geheim zu halten versucht. Und wehe, es weiß jemand um diese Leichen im Keller, der von der schuldigen Person etwas will. Er kann sie damit gnadenlos erpressen. Daher die andere damit verbundene Redewendung: Entweder du tust dies, was ich verlange, oder ich hole deine Leichen aus dem Keller. Es ist, liebe Gläubige, kein Geheimnis, dass es Kreise gibt, die nach solchen Leichen im Keller anderer geradezu genüsslich schnüffeln und suchen und sie dann gegebenenfalls der Öffentlichkeit vorführen. So manche Politiker bei ihren Gegnern oder auch Journalisten, die gerne einen interessanten, einen sensationellen Knüller präsentieren wollen. Da schaut nur her, was verborgen wurde. So steht es also um diese hoch ehrenwerten Persönlichkeiten, um diese angesehene Institution oder natürlich um die feindliche politische Partei. Die Redewendung Leichen im Keller haben bedeutet für den einzelnen Menschen eine geheime, noch nicht geborgene, eine drückende Schuld mit sich herumtragen. Man muss sie verstecken, sonst droht Gesichtsverlust, vielleicht sogar das Scheitern im Leben mit den anderen. Zeitweise gelingt es vielleicht ganz gut, diese zu verbergen. Man vergisst die Leichen im Keller beinahe selbst. Doch dann holt einen die Schuld wieder ein. Man stößt vielleicht in irgendeinem Augenblick zufällig in den Raum, wo man die unangenehme Last aufbewahrt, und sie sieht furchtbar aus. Sie verbreitet inzwischen Gestank. Dann braucht es für einen solchen Menschen erhebliche Energie, sie vor sich selbst und wenigstens vor den anderen Menschen zu verbergen. Liebe Gläubige, es ist leicht verständlich, dass eine solche Lage den Menschen korrumpiert. Sie zersetzt ihn von innen. Sie schwächt ihn in seiner ganzen charakterlichen Eigenschaft erheblich. Raubt ihm die innere Freiheit. Während jemand, der keine Leichen im Keller hat, frisch und frei, offen und ehrlich sein kann. Denn ein gutes Gewissen, ein reines Gewissen, liebe Gläubige, ist eine moralische Macht, die sich von außen gar nicht überwältigen lässt. Davor steht dann der Feind hilflos und er kann es nur versuchen, mit List oder mit äußerer Gewalt den anderen, der ihm in dieser Weise überlegen ist, zu bekämpfen und zu überwältigen. Ein bekanntes Beispiel: Die Nationalsozialisten organisierten für den ihnen unliebsamen Jesuitenpater Rupert Mayer in München folgendes Szenario. Er wurde zu einer angeblich todkranken Person gerufen. Als er aber die entsprechende Wohnung betrat, stand eine unbekleidete Frau vor ihm, im Begriff, ihm in die Arme zu fallen, und hinter den Vorhängen hielten sich die Leute der Gestapo verborgen, um dann ein Bild zu machen und es der Öffentlichkeit vorzuführen. Da sieht nur her der große bekannte Kirchenmann, der Mahner in dieser Zeit und Gegner des Nationalsozialismus, was er in Wahrheit für ein Leben führt. Aber Rupert Mayer mit seinem Instinkt und sicher auch gewarnt vom heiligen Schutzengel drehte sich noch im letzten Augenblick um, bevor das entsprechende Bild entstehen konnte. Und warum diese Falle? Eben weil der Pater keine Leichen im Keller hatte. Weil man noch so lange in seinem Leben herumschnüffeln konnte, aber nichts fand, das zu einem Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit hätte führen müssen. Und weil er gegenüber den verlogenen und gottlosen Menschen eben eindeutig der Stärkere war. Ein schlechtes Gewissen also korrumpiert. Ein gutes Gewissen hingegen ist eine wahre Macht. Und so erkennt man es bei Jesus im heutigen Evangelium. Wer von euch kann mich auch nur einer einzigen Sünde überführen? Daran prallt der Gegner ab. Und deshalb versuchen die Feinde des Herrn zuerst ihn mit Spitzfindigkeiten, mit im Grunde lächerlichen Argumenten zu überführen. Was sind solche Argumente gegenüber einem, liebe Gläubige, der Kranke heilt, der Blinde sehend macht, ja, der sogar Tote auferweckt? Weil also all diese Angriffe nichts nützen, braucht man dann eben äußere Gewalt. Denken wir an den Prozess Jesu, seine so milden und dabei so klaren Antworten. Und denken wir dann an die erste Ohrfeige, die er erhält von dem Knecht, der dabei steht. Antwortest du so dem hohen Priester? Und der Herr, wenn ich Unrecht gesprochen habe, so weise es mir nach. Wenn aber nicht, weshalb schlägst du mich? Jesus hat keine Leichen im Keller. Die andere Seite aber sehr wohl. Man sieht es in dem ganzen Vorgang. Und deshalb ist diese andere Seite eben letztlich ohnmächtig und greift zur typischen Waffe der Ohnmacht, nämlich zur äußeren Gewaltanwendung. Liebe Gläubige, und wir, haben wir die gleiche innere Stärke oder befinden sich bei uns nicht doch vielleicht irgendwo, sprichwörtlich gesagt, Leichen im Keller? Allgemein gilt das Wort des heiligen Apostels Johannes: Wer da behauptet, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner. Allerdings ist ja nicht schon jede Sünde, derer sich ein Mensch schuldig macht, auch eine Leiche im Keller. Sie ist es nämlich dann nicht, wenn sie an das Licht getragen, wenn sie gleichsam entsorgt wird. Nur die verdrängte Schuld, die verheimlichte, die nicht eingestandene Schuld, die wird zu einer solchen Last, die den Menschen dann innerlich vergiftet, zersetzt, eben korrumpiert. In der heutigen Lesung erfahren wir, was wir tun können, wenn wir derartige Schuld in uns tragen. Da schildert der Hebräerbrief das Opfer Jesu Christi, seinen Eintritt in das Allerheiligste durch das Vergießen seines eigenen Blutes. Und es heißt, dadurch soll unser Gewissen gereinigt werden von toten Werken. Tote Werke, könnte man das nicht auch etwas kühn übersetzen mit Leichen im Keller? Eben solchen Leichen, die in unserem Gewissen, in unserer Erinnerung verborgen liegen und noch nicht vor das Licht Gottes getragen wurden. Die Beichte. Uns in der heiligen Fasten-, Passions- und Osterzeit so sehr ans Herz gelegt, liebe Gläubige, bedeutet den Keller öffnen. Das Licht der Wahrheit, das von Jesus ausgeht und das Blut, das er vergossen hat, einströmen lassen. Und dadurch geschieht eine echte, eine tiefgreifende Reinigung. Aber man muss dabei schon ehrlich und aufrichtig sein. Also kein Verschweigen solcher Leichen, kein Verharmlosen, keine verschleiernden und rätselhaften Formulierungen, auf die sich dann der Beichtvater irgendwie versucht, einen Reim zu machen. Offen die Dinge beim Namen nennen, anstatt zu großer Allgemeinheit. Da sagt einer, ich war unehrlich. Und er meint vielleicht, große Geldsummen gestohlen zu haben. Natürlich ist das unehrlich, aber es ist mehr als dies. Oder da sagt jemand, ich habe meine Augen nicht immer beherrscht, wo er vielleicht zügellos pornografische Bilder und Filme angeschaut hat. Das Bekenntnis ist zu wenig. Oder sagt einer, ich war nicht freundlich zu meinen Kindern und sagt aber nicht, dass er sie im Zorn beschimpft und vielleicht sogar geschlagen hat. Also, man muss diese Leichen schon benennen und als das zeigen, was sie sind. Aber andererseits, liebe Gläubige, braucht es auch keine rhetorischen und poetischen Meisterwerke im Beichtstuhl. Kein schauervolles oder manchmal auch belustigtes Erzählen von dem, was man da so alles angestellt hat. Auch so geht man nicht mit Leichen um, die man ja jetzt zugleich mit Scham und Reue und auch mit großem Vertrauen vor Gottes Gericht trägt. Die Frucht einer solchen Beichte, liebe Gläubige, ist zwar nicht, dass wir uns selbst oder jemand anderen uns nie wieder etwas aus der Vergangenheit vorhalten müssten. Aber wir können dann doch insofern zu dem stehen, was passiert ist, als wir sagen, ja, ich habe das tatsächlich getan, es ist wahr. Und es ist schlimm, aber Gott hat es mir vergeben. Das Blut Jesu Christi ist darüber geflossen. Und ich habe mich auch durch mein Bekenntnis in der Beichte dazu bereit erklärt, alles wieder gut zu machen, soweit es in meinem Vermögen steht. Dann braucht man nichts mehr, gar nichts mehr zu verstecken. Und darin, liebe Gläubige, liegt die größte seelische Macht. Unser letzter Ankläger wird der Satan sein. Er wartet darauf, uns einmal am Ende, in der Todesstunde und beim allgemeinen Gericht, die große Rechnung präsentieren zu können. Er tut das alles mit Scheinheiligkeit, da er ja selbst der Verworfene ist. Aber, liebe Gläubige, der Teufel hat keine Leichen im Keller. Denn er verbirgt nicht seine Bosheit. In diesem Moment steht er dazu, er steht in der falschen Weise dazu, nämlich ohne Reue und ohne Umkehr. Und daher ist er in alle Ewigkeit verworfen. Rüsten wir uns schon jetzt für die Anklagen, die eines Tages auf uns zukommen werden, indem wir uns zu denen stellen, die wie Jesus und wie Maria sagen können, wer von euch vermag mich auch nur einer einzigen Sünde zu überführen. Ja, reingewaschen im Blut Jesu Christi können wir tatsächlich vor der Welt und vor dem Teufel sagen, mein Gewissen ist ganz und gar gereinigt von toten Werken. Jetzt ist die Stunde der Gnade, jetzt ist der Ruf an uns ergangen, die Tore zum Verlies unserer Seele zu öffnen, das Licht der Wahrheit und das Blut unseres Herrn einströmen zu lassen. Wir ahnen gar nicht, liebe Gläubige, welche Macht und welche Freiheit uns Gott durch die heilige Beichte schenken will. Nehmen wir es mit Dankbarkeit an in dieser heiligen Passionszeit. Amen.